Die im Podcast besprochenen Finanzthemen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Union Investment, die Moderatorin und die Gäste haften nicht für etwaige Verluste, die auf Basis der geäußerten Gedanken, Ideen und sonstigen Inhalte entstehen.
Es wird eine Frage von Ausbildung, von Fortbildung, von Weiterbildung, ob wir diesen Wandel durch künstliche Intelligenz in Deutschland einigermaßen gut bewältigen.
Sascha Lobo, herzlich willkommen bei
Investiert.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Dankeschön.
Ich freue mich, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Man muss dazu sagen, wir haben uns noch nie vorher persönlich getroffen. Ich habe dich schon ein paar Mal gesehen, also ich habe dich schon auf der Bühne erlebt, unter anderem beim OMR-Festival 2023. Und hast so einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Es muss ein KI-Ruck durch Deutschland gehen«. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was du jetzt so 3 Jahre später sagst, ob der durch Deutschland gegangen ist, ob das funktioniert hat, wie KI sich in den letzten 3 Jahren entwickelt hat, deiner Meinung nach, auch in welche Richtung und vor allen Dingen, was es auch mit unserem Geld macht. Da werden wir heute drüber sprechen. Du bist einer der führenden Köpfe in Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um KI geht. Das heißt, ich denke, du wirst mir alles heute erklären können dazu. Die Frage ist aber, kannst du auch gut mit Geld umgehen?
Leider hängt das sehr von der Definition ab.
Dann definieren wir das mal. Wenn ich dir jetzt angenommen 10.000 Euro geben würde, was würdest du damit machen? Also das wichtigste Wort in dem Satz ist angenommen.
Angenommen. Hm. Ich würde es sehr schnell ausgeben.
Wie würdest du es raushauen?
Ich bin da so ein bisschen wie die Millennials aufgestellt, die irgendwann entschlossen an die Geldsituation rangegangen sind und gesagt haben, okay, ich lege zwar ein bisschen was zur Seite, ist ja auch nötig und notwendig, aber ich gebe auch einen Teil für Erfahrung aus. Ja, davor war das alles ein bisschen materieller. Meine Generation hat eher so gesagt, ey, tolles Auto und so. Und
was ist denn deine Generation?
Ein bisschen ältere, Minuten älter als Millennials.
Ich bin Millennial.
Ja. Und
aber auch sehr knapp. Wir sind wahrscheinlich sehr eng aneinander.
Wir sind sehr, sehr eng beieinander, wenn man das so auf eine kosmologische Weise
das
betrachtet.
Denke ich auch, ja.
Aber tatsächlich ist dieses Geld ausgeben für Erfahrungen etwas, mit dem ich sehr viel anfangen kann.
Mhm.
Es braucht allerdings, das habe ich dann auch festgestellt, ein Gleichgewicht. Das heißt, besagten 10.000 Euro würde ich so aufsplitten, einigermaßen sinnvoll aufsplitten in einen Teil, der angelegt wird, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, eher so ein bisschen, sagen wir mal, passiver oder aktiver und einen anderen Teil, den ich also man kann ja ausgeben sagen, früher hätte man vielleicht gesagt verprassen.
Was würdest du sagen, war bisher deine allerschlechteste Ausgabe und damit auch die schlechteste Erfahrung, die du mit Geld gemacht hast?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich so wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Geld ausgeben, wenn das absichtsvoll war. Deswegen ist leider die Antwort immer, wenn ich bemerkt habe, huch, habe ich wohl vergessen, ein Abo zu kündigen, das ich seit 3 Jahren nicht mehr benutze.
Kenne ich.
Das ist die Form von Geld ausgeben, die dann besonders schmerzhaft ist.
Mhm.
Die Form, wo ich sagen würde, das habe ich bewusst als Entscheidung getroffen, die konnte ich mir noch immer schönreden. Ja, da konnte ich noch immer sagen, nee, also aus diesem Fehler habe ich aber ganz besonders viel gelernt. Den mache ich jetzt höchstens noch 2 bis 4 Mal.
Und hast du auch eine richtig positive Erfahrung gemacht mit Geld?
Ich habe eine Vielzahl von sehr positiven Erfahrungen gemacht. Und eine davon ist, dass wenn man bestimmte Dinge ernst meint für sich und über die Jahre, ich bin selbstständig, ich verdiene mein Geld unternehmerisch, über die Jahre immer wieder auch gezwungen war zu investieren in einem unternehmerischen Kontext, dann entwickelt man dieses Gefühl, jetzt möchte ich mit diesem Geld etwas machen. Und das ist dann eine sehr aktive Entscheidung und da habe ich selten etwas bereut. Und zwar völlig egal, ob das eine Wertanlage war. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang gedacht, ich kaufe Kunst von aufstrebenden KünstlerInnen und hatte damit ein bisschen Glück. Zusammen mit meiner Frau Jule haben wir uns entschieden, ach, das wäre eine tolle Künstlerin. Und Minuten später schien es so, als hätten sich die Werte verdoppelt.
Und wo findet ihr diese Künstler und KünstlerInnen?
Das war jetzt so ein Zufall, dass ich nicht möchte, dass da jemand irgendwas draus ableitet. Ja, du hast ja gerade nach den Punkten gefragt, wo ich wirklich Glück hatte und es war Glück.
Okay.
Es war alles andere als Können. Es ist überhaupt nicht so, dass ich da die große KI-Formel gefunden habe, wie man Kunst so bewertet dass und so weiter. Das ist eher Glück.
Das ist aber total interessant, weil da gehst du ja eigentlich von was aus, wo du einfach sagst, so, ich mag das. Also du kannst ja gar nicht wissen, bei Kunst, das ist ja, da weiß man ja nie, in welche Richtung es geht, außer man hat so viel Geld, dass man Gerhard Richter kauft, wo man weiß, das ist eine stabile Wertanlage. Aber da gehst du ja von einer Leidenschaft eigentlich fast aus, oder? Von etwas, wo du sagst, das kommt aus dir, ich mag das, ich kann damit was anfangen, oder nicht?
Ja, Leidenschaft hört sich so an, als hätte ich jetzt über 17 Jahre eine gigantische Expertise aufgebaut. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Es ist eher was Ausprobierendes. Mhm. Das interessiert mich ein bisschen, schaue ich mal rein und dann ein paar Monate später ist es vielleicht nicht mehr so interessant. Möchte ich aber ausdrücklich nicht als Anlage- oder Investmentstrategie verstanden wissen. Ja, das ist halt eher so ein bisschen spielerischerer Angang.
Okay, also würdest du sagen, auch mal einmal richtig doll Glück gehabt mit so einer Anlage, wo du total faktenbasiert bist, ist dein Thema, ist nämlich KI. Wenn du jetzt sagst, guckst jetzt mal auf Deutschland und auf die Zukunft von Deutschland in Bezug auf KI, was würdest du sagen, was sehen die meisten falsch?
Das Interessante ist, dass wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, falsch sehen, richtig sehen, dass es im Bereich KI viel schwieriger ist, als die meisten Leute glauben. Und zwar ausdrücklich auch für Fachleute. Wenn du vorher gefragt hast, ist der KI-Ruck durch Deutschland gegangen, könnte ich mich zu einer Antwort hinreißen lassen, in den letzten 3 Jahren ist der durch Deutschland geschlendert. Ja? Das ist noch nicht ganz da, wo wir es uns wünschen. Wir haben aber eine Reihe von sehr positiven Entwicklungen, die zumindest im Vergleich zu anderen digitalen Bereichen Mut machen können in Deutschland. Ein bisschen Optimismus verbreiten.
Und welche wären das? Wo siehst du das?
Wir haben zum Beispiel Zahlen aus dem letzten Jahr 2025, was die Nutzerschaft angeht in Deutschland. Und da lag 2025 Deutschland auf weltweit dem 3. Platz, was die Zahl der zahlenden Nutzer von ChatGPT angeht.
Und wofür benutzen die meisten ChatGPT?
Das ist eine sehr gute Frage. Und Fragen lobt man ja meistens, wenn man sie nicht beantworten kann. In diesem Fall kann ich es aber doch tun, weil das im Detail nicht so wichtig ist, ob sie das jetzt benutzen, nur so halb beruflich, halb privat, eine Mischung. Bei den meisten Menschen ist es je nach Altersstufe eine ziemlich breite Mischung von Möglichkeiten zwischen Google-Ersatz, ein bisschen Hilfe bei der Arbeit, beziehungsweise Bildungskontext, Schule, Studium, bis hin zu so ganz persönlichen und familiären Geschichten.
Dating-Leben.
Ne? Dating-Leben, eine ganz normale Anwendung für Menschen, ich sag mal unter 25, ist Chatverläufe hochzuladen und zu fragen, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Was ist denn das für eine andere Person?
Das heißt, ich bin unter 25. Das finde ich heute die beste Nachricht des Tages.
Es gibt einen anderen Punkt, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mut macht und mich noch optimistischer stimmt, denn auch das ist eine Zahl aus dem letzten Jahr 2025. Da ist Deutschland nicht nur an Platz 3, was die zahlenden Nutzer von ChatGPT angeht. Das heißt, da ist in der Fläche schon ChatGPT, künstliche Intelligenz, angekommen als Technologie. Das war nicht immer so in Deutschland, vorsichtig gesagt. Wir waren sehr lange sehr zäh und sehr skeptisch unterwegs. Es gibt den weiteren Punkt, dass Deutschland sogar nach den USA auf Platz 2 war 2025. Was die Zahl der KI-Profis anging, die die Schnittstelle von OpenAI benutzen. Die also schon mal ausprobieren, die ein bisschen schauen, was kann ich eigentlich mit künstlicher Intelligenz, mit der Schnittstelle machen? Und man muss, um eine Schnittstelle überhaupt ansteuern zu können, eine gewisse Expertise mitbringen. Und das übersetze ich für mich, wenn da Deutschland tatsächlich weltweit auf dem 2. Platz ist, hinter den viel, viel größeren Vereinigten Staaten, übersetze ich das für mich mit der Feststellung, wir haben in Deutschland zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder einen TüftlerInnengeist. Einen TüftlerInnengeist mit KI. Und ich glaube, wenn man sich so die Wirtschaftshistorie in Deutschland anschaut, dann ist da sehr, sehr viel, ob das im 19. Jahrhundert war mit Siemens oder den großen Automobilunternehmen, die damals gegründet worden sind, ob das in den 50er und 60er Jahren waren mit dem Wirtschaftswunder, dann sind da wahnsinnig viele TüftlerInnen darunter, die im Prinzip heute einen Großteil des Bruttoinlandsprodukts beziehungsweise ihre Firmen ausmachen.
Das heißt aber, es gibt also ein riesiges Interesse an künstlicher Intelligenz, an all dem, was dazugehört. Und trotzdem sagst du ja, wir schlendern irgendwie dadurch. Und ich finde, vor 3 Jahren, da war das ja so, da wusste man schon von einigen Dingen und dann wusste man auch schon von ChatGPT. Aber ich glaube, es haben deutlich weniger Menschen künstliche Intelligenz bewusst in ihrem direkten Umfeld wahrgenommen. Wie kann es aber sein, dass wir sozusagen so ein großes Interesse haben und trotzdem nur schlendern?
Ich glaube, da muss man ein bisschen fair sein, weil wir in Deutschland ein Grundproblem lange, lange hatten, das sich langsam erst aufzulösen beginnt. Und dieses Grundproblem war ungefähr, würde ich sagen, bis kurz vor die Pandemie ein so großer und so lang anhaltender wirtschaftlicher Erfolg in so vielen Bereichen und so vielen Facetten, dass uns ein wenig der Druck abhanden gekommen ist, uns zu wandeln. Mhm. Immer dann, wenn Wirtschaft gut funktioniert, reduziert sich automatisch die Motivation, ein bisschen was zu verändern oder zu verbessern. Und diese Form von Innovation, Innovationsdruck könnte man dazu sagen, die hatte in Deutschland sowieso schon immer eine besondere Facette, denn Deutschland ist extrem gut in Innovation, allerdings nur in inkrementeller Innovation. Das bedeutet, wir können so einen Dieselmotor in Deutschland wahnsinnig gut 0,7% besser machen. Das kann fast niemand sonst auf der Welt wahnsinnig gut. Komplett eine ganze Branche auf den Kopf zu stellen mit einer Erfindung, die eben nicht inkrementell Innovation bedeutet, also, sondern disruptiv, die also einen ganzen Markt auf den Kopf stellen kann, die ein Geschäftsmodell revolutioniert. Ungefähr so wie früher Hotels, heute Airbnb. Also wirklich alles auf den Kopf zu stellen. Darin sind wir in Deutschland nicht so wahnsinnig gut. Und wir werden leider schlechter, wenn der Druck fehlt. Inzwischen ist der Druck etwas stärker da. Das kann man gut oder schlecht finden. Das Ergebnis ist allerdings, dass immer mehr Unternehmen in Deutschland auch sehr deutlich begreifen, wir müssen künstliche Intelligenz nicht nur in die Arbeitsprozesse holen, sondern vor allem auch in die Bildungslandschaft und vor allem natürlich in die Geschäftsmodelle.
Und wenn wir da sind und auch bei dem Druck, der kommt ja auch definitiv von außen. Wie würdest du denn uns sehen, Deutschland, weil du hast auch auf dieser OMR-Festivalbühne vor 3 Jahren gesagt, wir dürfen diesen Anschluss auf gar keinen Fall verpassen. Wie würdest du denn sagen, stehen wir da gerade im europäischen Vergleich, aber auch wenn wir global auf die USA und auf China gucken?
Das ist keine leicht zu beantwortende Frage, aus dem einfachen Grund, weil im KI-Bereich im Moment das Maß der Dinge eigentlich investieren ist. Mhm. Investieren hier in einem unternehmerischen Kontext, gigantische Datencenter aufzubauen, riesige digitale Infrastrukturen für KI irgendwie in Betrieb zu nehmen mit Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden Prozessoren. Und die Frage, die dahinter steht, wenn man die nur darauf bezieht, wie stehen wir so da in Deutschland? Dann muss man die leider mit nicht besonders gut beantworten. Denn wir geben viel weniger Geld aus als viele andere Länder, beziehungsweise als die entscheidenden anderen Länder. Das gilt sogar auch für Europa insgesamt. Hier ist die Investitionsstruktur, was zum Beispiel Risikokapital angeht und die großen Unternehmen angeht, weniger ausgeprägt als etwa in den Vereinigten Staaten oder auch in China und anderen größeren Industrieländern. Was wir allerdings haben und was wir können, und das ist ein riesiger Vorteil, an dem ich mich festhalte, wie viele andere auch, ist gerade in Deutschland eine hervorragende Forschung im Bereich KI. Und wir haben eine ganze Reihe von Datenschätzen. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, der aus meiner Sicht noch unterschätzt wird.
Wie könnte man das besser nutzen?
Indem man zuallererst versteht, was genau diese Datenschätze sind. Und dazu kann man auf diese großen KI-Anbieter schauen, wie OpenAI mit ChatGPT oder Anthropic mit Claude. Die sind in der Regel große Sprachmodelle, das ist die Software dahinter, und die versuchen, ein Instrument anzubieten, was mehr oder weniger alles kann. Kann man ein Gedicht schreiben lassen, programmieren lassen und so weiter und so fort.
Weil das ist die Frage, darf ich da kurz reingehen? Mhm. Weil ich glaube, dass für viele ja wirklich, wirklich die große Frage für ihr persönliches Leben oder auch für mein persönliches Leben, wofür brauche ich das konkret? Wo kann mir das helfen? In welchen Situationen bringt mich das weiter? Wofür nutzt man das eigentlich wirklich gut?
Das ist eine Frage, wo sich die Antwort gerade erst drauf rauskristallisiert. Sowohl übrigens im persönlichen Bereich wie auch im Unternehmensbereich. Was wir im Moment sehen, ist eine gewisse Ernüchterung. Das ist bei jeder Technologie normal. Es gibt erstmal so eine Begeisterung, die flammt dann auf. Dann gibt es irgendwie eine gigantische Erwartung, da würde sich jetzt komplett alles verändern. Nicht bei jeder Technologie, aber bei vielen war das so. Beim Internet war das so. Wir erinnern uns an die Dotcom-Blase. Und dann gibt es eine Phase der Ernüchterung, bevor dann das sogenannte Plateau der Produktivität einsetzen kann. Ja, das ist ein Begriff, der von ein paar Beratungen benutzt wird.
Denkst du, da sind wir jetzt schon?
Wir sind jetzt noch in der Phase der Ernüchterung. Mhm. Beziehungsweise ist das gerade der Beginn der Phase der Ernüchterung. Was interessant ist, dass man das bei den Aktienwerten, bei den großen KI-Aktienwerten nur in Ansätzen sieht. Das ist noch nicht voll durchgedrungen. Mhm. Und da ist auch immer noch sehr viel ich sag mal, Hoffnung, Vision dahinter, dass das immer größer wird und immer intensiver. Wo ich das für mich benutzen kann, was ich da wie anwenden kann, das müssen wir rausfinden.
Wovon benutzest du dann?
Ich möchte den Schlenker kurz machen, ja, um die große Chance von Deutschland, weil diese großen Sprachmodelle Instrumente sind, die eben wirklich versuchen, mehr oder weniger alles hinzubekommen. Die Chance, die jetzt Deutschland und auch ganz Europa hat, die liegt eher in diesen Datenschätzen, zum Beispiel so von klassischen Mittelständlern. Irgendwie ein Vize-Weltmarktführer aus dem Sauerland, ja, irgendwie metallverarbeitende Industrie, medizinisch gebogener irgendwas Stahl, also was man so denkt, das ist so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mhm. Die Daten, die für diese Unternehmen wichtig sind, die findet ChatGPT halt nicht irgendwo im Internet. Die sind irgendwo in, sag ich mal, den Servern im Keller von solchen Mittelständlern. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, von denen diese Daten mit KI kombiniert tatsächlich neue, explosive Geschäftsmodelle ergeben können. Nicht so große Sprachmodelle wie eben ChatGPT ihren Sinn haben. Vollkommen klar. Aber das, wo in Zukunft sehr viel an Wert entstehen kann in Deutschland, ist, wenn wir uns die klassischen Geschäftsmodelle anschauen von genau diesen Mittelständlern, Maschinenbau, Anlagenbau, Zuliefern, Automobil und so weiter und so fort, chemische Industrie. Und wenn wir uns da ganz genau anschauen, die Daten, die diese Unternehmen haben, die nicht im Netz sind, die nirgendwo sind, wie kann man die so mit KI kombinieren, dass da neue intelligente Produkte, Plattformen und auch Geschäftsmodelle rauskommen.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil dann würde es ja hingehen zu, weil das ist ja auch das, wo viele Angst haben davor, ne, ihren Job zu verlieren letztendlich. Dann würde es ja quasi, was wahrscheinlich auch schon so ist, hingehen zu einer Verschiebung der Tätigkeit. Und vielleicht mal so aus meiner Erfahrung, ich war auch vor ein paar Jahren auf einer KI-Konferenz, die hat aber eher so ein bisschen mit meiner Unterhaltungsbubble, sag ich jetzt mal, zu tun. Da ging es um zum Beispiel Animationsfilme, da war ein Vertreter von Pixar da, der auch gesagt hat, dass die im Grunde ihren Zeichnern und Zeichnerinnen damals schon vor ein paar Jahren empfohlen haben, lernt zu coden. Also quasi, es geht weg von, ihr werdet irgendwann nicht mehr zeichnen, sondern ihr müsst coden können, weil natürlich das Zeichnen viel zu lange dauert und zu teuer wird, wenn man KI benutzen kann. Und ich habe noch ein Statement gefunden von CEO von Palantir, Alex Karp, der jetzt meinte, Handwerker und Neurodivergente werden die KI-Ära überleben, Elite-Abschlüsse nicht. Was sagst du dazu? Ist
Alex
das
Karp,
zu dystopisch gedacht?
Alex Karp, Alex Karp ist immer zu haben für eine sehr besondere Meinung.
Pointierte Meinung.
Hat auch in seinem Leben, glaube ich, sehr viel ausprobiert. Finde ich gar nicht schlimm.
Ja.
In diesem Fall würde ich ihm zumindest zum Teil widersprechen.
Inwiefern?
Weil das eine Silicon Valley-Perspektive ist, die den Rest der Gesellschaft, der Regulierung, auch andere Länder als zum Beispiel die Vereinigten Staaten ein wenig zu sehr außer Acht lässt. Ganz speziell würde ich aber ihm in einem sehr wichtigen Punkt widersprechen, den er jetzt als Positivbeispiel formuliert hat, nämlich dass Handwerker auf jeden Fall das in Anführungszeichen als Job überleben. In Anführungszeichen deswegen, weil wir jetzt schon bei der KI auf zwei Beinen, nämlich der Robotik, vor allem humanoide Roboter sehen, dass da eine wahre Explosion der Fähigkeiten stattgefunden hat. Und zwar auch und gerade mit so generativer künstlicher Intelligenz, also so nennt man ja die KI, die Inhalte erschaffen kann, wie ChatGPT. Und weil die als Gehirn von solchen Robotern dient, haben wir da einen Sprung nach vorne erlebt, den man zum Beispiel beim Frühjahrsfest in China, einer Gala im Februar, beobachten konnte. Da haben Firmen wie Unitree ein paar Vorführungen gemacht, wo eine Vielzahl von Robotern, humanoide Roboter, angefangen haben, nicht nur zu tanzen, sondern Kampfkunst vorzuführen. Mhm. Zum Beispiel ein humanoider Roboter, der dann so einen Roundhouse-Kick mit 1,5 Meter in die Luft springen und eine Melone mit dem Fuß zerstören in 3 Meter Höhe gezeigt haben. Und das bedeutet für mich, die meisten Leute sehen noch gar nicht, und das ist halt auch eine wichtige Botschaft für Deutschland, wo künstliche Intelligenz andere Technologien plötzlich beschleunigt.
Mhm.
Ja, so ein klassischer humanoider Roboter haben wir aus dem Augenwinkel wahrscheinlich alle irgendwo verfolgt, an irgendwelchen Social-Media-Geschichten, vielleicht war das auch mal in der Tagesschau zu irgendeiner Messeeröffnung oder was auch
dieser
immer.
Dieser Hund, den wir, glaube ich, alle irgendwann mal gesehen haben.
Konnte man
haben.
Dann irgendwann nicht mehr sehen. Ja. 2021 sind die noch so ein bisschen auf der Bühne rumgetaumelt und sahen aus wie, naja, da müssen wir jetzt nicht unbedingt Angst vor haben. Und inzwischen sind das Roboter, die chinesische Kampfkunst auf eine Weise beherrschen, dass einem Angst und Bange wird. Und zwar auch natürlich absichtlich. Ne? China macht das jetzt nicht völlig zufällig.
Ja gut, aber was heißt das jetzt für uns? Also was heißt das auch tatsächlich für unsere Jobperspektive in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ich würde nicht darauf wetten, um das ganz konkret zu machen und auf das Zitat von Alex Kerb zu beziehen, ich würde nicht darauf wetten, dass jede handwerkliche Tätigkeit auf jeden Fall dem Menschen vorbehalten bleibt. Ich glaube, dass auch da, was humanoide Roboter angeht, ein KI einen Teil automatisieren kann. Und das wird in der Sekunde für Deutschland relevant, wo wir sehen, Deutschland ist ein Fertigungs-, ein Produktionsland. Hier sind sehr, sehr viele Unternehmen, die das zu einem guten Teil schon automatisiert haben. Das ist kein Zufall, dass Tesla vor über 10 Jahren, als sie mehr als 3 Autos am Tag produzieren wollten, dann einen bayerischen Fertigungsstraßenspezialisten übernommen haben. Das bedeutet, das ist eine Expertise, die hier vorhanden ist, Automatisierung, was Produktion angeht. Und wenn die plötzlich durch menschenähnliche Maschinen KI-gesteuert funktioniert, dann müssen wir darüber reden, was bedeutet das für dieses Land?
Aber dann, also man hat ja das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, auch wenn du das nochmal so auf den Punkt bringst, wir haben ja dieses Potenzial. Du sagst ja, und das stimmt ja auch, wir sind ja ein Land der Tüftler sozusagen oder Tüftlerinnen. Warum nutzen wir es denn nicht selber? Warum kommt denn dann Tesla? Warum kommen andere aus anderen Regionen dieser Welt und nutzen unser Potenzial?
Ich glaube, das hängt mit einer gewissen Skepsis zusammen. Und diese Skepsis, die möchte ich, auch wenn das eine Skepsis ist, über die ich schon oft geschimpft habe, die möchte ich etwas in Schutz nehmen. Wenn ich mir so die klassische deutsche Ingenieurinnenperspektive anschaue, ja, also Ingenieure und Ingenieurinnen, die Tüftler, die das zum Beruf gemacht haben, die genau wissen, was sie tun, die im Prinzip der Grund dafür sind, warum deutsche Maschinen und deutsche Anlagen, deutsche Automobile überall auf der Welt so beliebt sind. Ja. Wenn ich mir die so anschaue, dann ist der Fokus von diesen Menschen und eben auch vielen Firmen, die mit ihnen arbeiten, dann ist dieser Fokus sehr fixiert aufs Funktionieren. Das bedeutet, in Deutschland muss die Sache funktionieren. Das heißt aber, dass jede Form von Änderung und erst recht so radikale Änderungen wie mit künstlicher Intelligenz eine Bedrohung fürs Funktionieren darstellen können. Und daraus ergibt sich eine gewisse Zähigkeit im Wandel. Dann muss nämlich das, was jetzt hier verändert werden soll, erstmal beweisen, dass es wirklich so gut ist wie diese Sache, die ich hier seit 1978 unverändert zurechtgelötet habe. Und diese Haltung ist eigentlich eine gar nicht ganz falsche. Aber in Zeiten, wo sich durch KI so viel, so radikal, so schnell wandelt, muss man diese Position zumindest etwas überdenken und feintunen.
Das heißt, keine Regulierung oder was höre ich dann daraus?
Keine Regulierung würde ich nicht sagen. Ich würde aber schon sagen, dass wir gerade im KI-Bereich eine gewisse Deregulierung brauchen. Wir haben mit dem AI Act etwas geschaffen, was europäischen Unternehmen eher im Weg stehen kann und klassische große Konzerne, egal ob es in den Vereinigten Staaten oder aus China, die Angebote machen im Netz, Digitalkonzerne, die kümmern sich im Zweifel nicht so intensiv darum, weil sie wissen, mit einer Herde von 1000 Anwälten kriegt man das alles irgendwie geregelt und im Zweifel zahlt man halt irgendwie 127 Millionen Dollar Strafe. Das kann man fast mit einpreisen. Ich glaube schon, dass wir da gerade was DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung und AI Act angeht, in Europa uns etwas straffen müssen. Ja, dass wir uns da ein bisschen stärker und besser aufstellen und nicht alles in Grund und Boden regulieren, bevor es auch nur ans Tageslicht kommt. Denn, und das ist ein wichtiger Punkt, Stichwort digitale Souveränität. Am Ende ist der wichtigste Hebel, um bei solchen neuen Technologien nicht erpressbar dazustehen, dass solche Angebote auch aus Europa kommen können.
Sind wir aktuell erpressbar?
Das hängt auch wieder von der Definition ab, aber ich glaube schon, dass wir souveräner werden sollten im Digitalbereich.
Denk jetzt an die USA zum Beispiel oder an China. Würdest du sagen, Deutschland ist erpressbar?
Ich würde jetzt nicht sagen, ja, auf jeden Fall oder nein, auf keinen Fall, weil das ja auch keine Schwarz-Weiß-Veranstaltung ist, sondern es gibt graduelle Abstufungen. Ich würde aber schon sagen, dass wir unabhängiger werden müssen. Im Bereich Social Media haben wir das nicht besonders gut geschafft, vorsichtig gesagt.
Stimmt.
Soziale Medien kommen heute entweder aus den Vereinigten Staaten unter Trump oder aus China, was eine Diktatur ist. Und da gibt es schon ein Potenzial, wie man jetzt in den Vereinigten Staaten sieht, wo Donald Trump mit dem Finger schnipst und dann gehört sogar TikTok plötzlich irgendwelchen Trump-Buddies, da sehen wir, dass das als Machtinstrument angewendet wird. Und da würde ich glauben, dass in einer so entscheidenden Technologie wie im Bereich KI wir in Europa eigene Angebote brauchen. Und die gehen besser, wenn man die Regulierung etwas aufweicht.
Was müssen wir besser machen im Bereich Social Media in Deutschland?
Social Media würde ich erstmal ein bisschen außen vor lassen. Ich glaube, da ist der Zug bis zu einem bestimmten Punkt abgefahren. Das ist so traurig, das ist. Mhm. Ich glaube, dass es wichtiger ist, im Bereich KI nicht den Anschluss zu verpassen. Und das fängt an mit der richtigen Einschätzung von dem, was da gerade passiert. Denn es ist gleichzeitig so, dass man KI in Deutschland dramatisch unterschätzt und auch dramatisch überschätzt.
Was heißt das, dramatisch unterschätzt? Inwiefern?
Die meisten Menschen gehen von künstlicher Intelligenz so im Hausgebrauch aus und sehen dann relativ schnell, ach, dafür geht's nicht und dafür geht's nicht und dafür geht's nicht. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder, sagen wir mal, Situationen, wo man merkt, so im Alltag, ChatGPT hat mir jetzt richtigen Unfug gesagt. Ja, das ist einfach, da ist ja wirklich Quatsch dabei. Die sogenannten Halluzinationen oder Konfabulationen. Das ist richtig und das stimmt und das ist bis heute so. Es ist ein ungelöstes Problem in vielen Bereichen. Aber das führt dazu, dass man die Bereiche, wo KI eine gigantische Chance darstellt, manchmal nicht so richtig wahrnimmt oder nicht so richtig ernst nimmt.
Wo nehmen wir es noch nicht richtig wahr?
Beim Wandel von Geschäftsmodellen, zum Beispiel bei der Verschiebung, dass das, was wir heute noch als App-Economy kennen, dass das in Teilen demnächst in die künstliche Intelligenz rüber wandern könnte. Ganz ähnlich übrigens auch, was das Eingangstor zum Internet angeht, was fast konkurrenzlos, Suchmarktanteil 96% in Deutschland lange Zeit Google war, über viele Jahre, und wo inzwischen so 2-3 Generationen anders drauf sind. Die schauen dann im Zweifel eher auf TikTok,
ja.
Auch interessant, schon seit ein paar Jahren ist TikTok für junge Menschen eine Art Google-Ersatz, oder inzwischen in künstliche Intelligenz mit ChatGPT und Claude.
Und gerade, also wir als ich Millennial, du fast noch Millennial, haben wir ja festgestellt.
Gefühlt bist du auch Millennial,
ist ja wohl ganz klar. Ich bin gefühlt Gen Z, das haben wir heute auch schon festgestellt. Zumindest in meiner Anwendung von ChatGPT. Aber wie würdest du denn sagen, jetzt gerade mit, ihr habt, deine Frau und du, ihr habt ja fast 4 Kinder. Wie bringt ihr euren Kindern mal bei, wie auch, das ist ja jetzt ein nächster Schritt über Medienkompetenz, wird ja stehen, wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht.
Absolut.
Wie wollt ihr das machen?
Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich den kurzen Schlenker machen, weil das nun mein Beruf ist und ich deswegen natürlich auch eine andere Haltung habe, was ich meinen Kindern wie zumuten kann oder nicht, beziehungsweise auch andere Kompetenzen. Und da ist genau dieser Punkt der Kompetenz ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, dass wir diese große KI-Transformation, so würde ich das nennen, diesen Wandel von Wirtschaft, von Gesellschaft, von Kultur auch zum großen Teil auch, durch künstliche Intelligenz, dass dieser Wandel essentiell davon abhängt, wie wir ihn schaffen, ob wir ihn schaffen, durch den Faktor Bildung. Das wird eine Frage von Ausbildung, von Fortbildung, von Weiterbildung, ob wir diesen Wandel durch künstliche Intelligenz in Deutschland einigermaßen gut bewältigen.
Was müsste in den Schulen passieren, damit wir das überhaupt hinkriegen?
Das wissen viele Leute nicht, aber Stichwort China. Wir haben seit Februar 2018 in China ein Schulfach Künstliche Intelligenz. Das war erstmal probeweise in wenigen 10.000 Klassen.
Seit 2018. Wir haben jetzt 2026. Da sind wir, also wie soll man das denn jemals wieder aufholen?
Da hat man sich also entschieden, das auf einer Bildungsebene so tief einzubauen in die Gesellschaft. Das ist dann 2020 ein verpflichtendes Fach in den chinesischen Highschools geworden und seit dem 1. September 2025 geht dieses Schulfach KI mit eigenem Curriculum bis in die Grundschule. Ich will sagen, wir haben im Moment in chinesischen Grundschulen verpflichtend KI als Unterrichtsthema A und B auch als Unterrichtsinstrument. Ich glaube, dass wenn ich das so ein bisschen extrapoliere und auf Deutschland übertrage, auch gerade was die Geschwindigkeit angeht, so Kultusministerkonferenz, das haben wir ja bei der Pandemie gesehen, dann dürfte in Deutschland ein Schulfach Künstliche Intelligenz wahrscheinlich bereits im Frühherbst 2080 erforscht werden. So ganz vorsichtig erstmal. Also erstmal nicht übertreiben.
Wenn wir im sechsten Gang unterwegs sind.
Also faktisch glaube ich, dass wir eine bildungsoffensive KI brauchen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal, wie funktioniert es eigentlich? Wie kann ich es anwenden? Und dann natürlich auch mit Instrumenten, weil kein Instrument, was wir bisher im Digitalen gesehen haben, kann für gerade für Bildung besser und klüger eingesetzt werden als künstliche Intelligenz, wenn man das richtig macht.
Also Bildung ein ganz großer Faktor.
Absolut.
Logisch, also natürlich, aber also sagt man jetzt einfach so, aber ist ja de facto nicht so. Sind wir zu naiv in Deutschland, was den Umgang mit KI angeht?
Ich würde nicht naiv sagen, weil das ein bisschen zu abwertend ist. Zum einen ist, das habe ich vorher erwähnt, diese Fixierung aufs Funktionieren.
Mhm.
Das hat den Vorteil, dass dann so eine Maschine aus Deutschland auch viel eher funktioniert und auch länger funktioniert. Die ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber die hat dann auch so einen gewissen Ruf, den auch ein Teil der Wirtschaftskraft in Deutschland ziemlich ausmacht. Gleichzeitig ist diese Fixierung etwas, was in Zeiten des Wandels schwer aufrechtzuerhalten ist, beziehungsweise sich ändern muss. Und da glaube ich, dass wir weniger naiv sind, als dass wir etwas neugieriger werden sollen.
Hm.
Wir sind vielleicht etwas zu wenig neugierig und ich glaube aber, dass man das anfachen und wecken kann. Und es gibt ja, die Zahlen habe ich erwähnt, nicht nur die vielen Leute, die sich privat entscheiden, ich bezahle jetzt 20 Euro, ist gar nicht wenig Geld, im Monat, um KI richtig intensiv zu benutzen, sondern es gibt ja gleichzeitig auch wirklich sehr viele Leute, die gerade versuchen rauszufinden, wie verändert sich denn ihr Job durch künstliche Intelligenz?
Und das könnte ja auch oder sollte eine Chance sein. Also man spricht ja auch ganz oft davon, dass im Grunde ganz viel da drin steckt, dass auch ganz viele Menschen sehr viel Geld damit eigentlich verdienen können mit KI, wenn sie sehr gut da drin stecken, wenn sie sich jetzt wirklich auch weiterbilden und vorne mit dabei sind. Wie schätzt du die Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein für Menschen, die jetzt auch sagen, ich weiß gar nicht, ob mein Job in 10 Jahren oder in 5 Jahren überhaupt noch existiert. Also was sollte ich denn heute tun? Womit sollte ich unbedingt anfangen?
Es ist gar nicht so leicht zu sagen, ob ein Job in 3 oder in 5 oder in 10 Jahren noch in der gleichen Form existiert, wie er heute da ist. Ich würde sogar sagen, das gilt für einen guten Teil der Bürojobs seit längerer Zeit, dass der sich wandelt. Ja, erstmal ohne irgendwelche Zeitangaben. Dieser Wandel wird an Geschwindigkeit zunehmen. Gleichzeitig gibt es Anzeichen, dass in bestimmten Branchen tatsächlich die Nachfrage gerade nach jungen Arbeitskräften sinkt.
Mhm.
Wir haben auch schon Effekte auf den Arbeitsmarkt, die jetzt in Deutschland weniger wahrnehmbar sind, weil die zum Beispiel eher bei Selbstständigen und Freiberuflern ansetzen. Der Markt für IllustratorInnen zum Beispiel, da gibt es massive Einbrüche.
Ja.
Die bekommen einfach weniger Aufträge.
Ja.
Die werden jetzt halt bloß nicht als eigene Branche geführt, deswegen sieht man das vielleicht nicht auf den ersten Blick. Wir haben im Softwareentwicklungsbereich so eine gegenläufige Situation. Auf der einen Seite braucht man mehr Leute, die sich auskennen damit, wie kann man KI zum Beispiel sinnvoll trainieren. Also mehr Leute, die Software herstellen. Und gleichzeitig gibt es etwa im Silicon Valley heute schon erkennbar viele Unternehmen, die viel weniger Kräfte zur Softwareerstellung einstellen oder sogar Leute entlassen, weil sie mit viel weniger Menschen plus KI Software herstellen können.
Und habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du gesagt hast, dass auf dem Arbeitsmarkt junge Menschen nicht so gefragt sind mehr?
In bestimmten Branchen.
Woran liegt das? Weil das sind doch eigentlich die Early Adopter, wenn man oder beziehungsweise doch die Generation, die damit aufwächst.
Könnte man denken. Faktisch ist es so, dass künstliche Intelligenz, wenn man fragt, was kann sie besonders gut, gerade die Aufgaben von BerufsanfängerInnen heute schon häufig ersetzen kann.
Mhm.
Das heißt, in sehr, sehr vielen Teilbereichen kann man das, was früher irgendwelche PraktikantInnen gemacht haben oder die Leute, die seit einem Jahr da sind oder die Trainees oder wie auch immer, also Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, das, was die gemacht haben, das geht zu einem Teil auch mit künstlicher Intelligenz. Und da, glaube ich, sind die Effekte schon spürbar. Man muss das immer ein bisschen bereinigt sehen, um Marktentwicklung und um die einzelnen Branchen und dann natürlich um das Unternehmen selber, wie das so aufgestellt ist. Aber das, was ich da bisher sehe, wirklich in solchen Bereichen wie Softwareentwicklung, das ist eine geringere Nachfrage nach BerufsanfängerInnen.
Bevor wir jetzt vielleicht nochmal hingehen zu den Dingen, die positiv sind, mit denen wir gut klarkommen werden, wenn es um KI geht, weil da gibt es ja auch ganz viel. Nochmal dahin, weil das fand ich ganz spannend. Du hast eine Studie gefunden, hatte ich damals auch mitbekommen, wo es um Empathie geht. Das hat mich total verwundert, weil das ist ja genau das, wo wir eigentlich die ganze Zeit uns so selbstschützend hinstellen und sagen so, naja, der Roboter, der wird mich nicht ersetzen können, weil ich bin ein empathischer Mensch. Das kann ja kein das kann keine künstliche Intelligenz dieser Welt, kann jemals empathisch sein. Und was sagt die Studie dazu?
Das Interessante ist, diese Studie von 2023, aus dem April 2023 vom JAMA Network, die hat damals relativ interessant versucht rauszufinden, wie Empathie damals von ChatGPT im Vergleich zur Empathie von ÄrztInnen aufgestellt ist. Was haben sie gemacht? Sie haben so rund 200 Fragen aus einem PatientInnenforum genommen, die waren öffentlich zugänglich und haben die einerseits durch ChatGPT beantworten lassen und andererseits durch ÄrztInnen, also Menschen. Und dann sollten diese Antworten bewertet werden von Fachleuten auf einerseits Kompetenz, also wie richtig sind die, wie wahr sind die, und andererseits auf Empathie. Und tatsächlich war ChatGPT nicht nur deutlich korrekter in den Antworten auf diese Fragen, und zwar deutlich signifikant korrekter, sondern auch viel empathischer.
Wie? Weil, also, das bringt sich das nicht selber die Empathie bei, sondern wir bringen ja der künstlichen Intelligenz das bei, was die künstliche Intelligenz kann. Das ist mein kleines Verständnis davon. Es kann sein, dass ich komplett falsch liege.
Man kann diese Frage neuerdings auch mit einer weiteren Studie beantworten, die im März 2026 ganz frisch rausgekommen ist. Diese Studie hat nämlich versucht herauszufinden, wie in bestimmten Gesprächssituationen nicht nur die Empathie eingeschätzt wird, was die Person selber angeht, nämlich habe ich Mitgefühl mit jemand anders, habe ich Einfühlungsvermögen, sondern auch die Frage, was bedeutet das für die Kommunikation? Transportiere ich diese Empathie auch an die Person, mit der ich spreche? Und da hat man festgestellt, und das ist leider ein Teil der Antwort auf diese Frage, dass fast 90% der Menschen sagen, also ich habe ziemlich empathisch reagiert in dieser Gesprächssituation. Und dass, wenn man das nüchtern und objektiv misst, dann waren es in Wahrheit nur 13%, die nachvollziehbar und messbar empathisch reagiert haben. Das bedeutet, dieser riesige Unterschied zwischen dem, ich fühle mit und ich transportiere das meinem Gesprächspartner. Dieser gigantische Unterschied, der ist ein Einfallstor für KI. Und da kann man einfach sagen, hier ist die große Stärke von künstlicher Intelligenz. Die analysiert Kommunikation, die schaut, was kommt wie raus. Im Zweifel kann man an der Reaktion in einem Gespräch erkennen, wie gut ist diese Empathie angekommen. Das kann die Maschine sogar lesen. Und dann kann sie Empathie vortäuschen. Oder vielleicht auch genau das tun, was Menschen selber machen, nämlich bestimmte Anzeichen von Empathie dem Gegenüber zur Verfügung stellen. Ob die dann echt ist oder nicht, das wissen wir bei Menschen ja auch nicht.
Dann verändert sich ja komplett der Wert von Menschlichkeit, von Zwischenmenschlichkeit, auch von menschlicher Arbeit, auch durch KI. Wohin, würdest du sagen, verschiebt sich, wenn wir jetzt mal nur bei der menschlichen Arbeit bleiben, der Wert?
Um das zu verstehen, glaube ich, hilft ein kurzer Exkurs ins Jahr 2025. Und zwar hilft uns dieser Exkurs festzustellen, wo und wie künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt werden kann, aber auch wo die Grenzen von künstlicher Intelligenz sind und noch eine ganze Zeit lang sein werden. Tatsächlich sind wir ja hier in Hessen. Ja? Wir sind in Frankfurt und ich habe etwas vorbereitet, was zu tun hat mit ChatGPT und einem sehr, sehr wichtigen Termin im Spätsommer 2025. Ein paar Monate ist es also her. Im Spätsommer 2025 gab es für uns KI-People den einen Moment, auf den wir hingefiebert haben, nämlich die Vorstellung von GPT-5. Mhm. Was ist das? Das ist die Software hinter ChatGPT. Gestartet war ChatGPT, das hatte ja den gigantischen Hype ausgelöst, Ende 2022, am 30. November, um genau zu sein. Gestartet war ChatGPT mit der Version 3.5. Dann kam irgendwann 4 und 4. irgendwas. Und dann haben alle gemerkt, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, wo wir sein könnten. Aber jetzt wird GPT-5 vorgestellt. Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat es angekündigt als das iPhone der künstlichen Intelligenz. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Nämlich am ersten Tag der Vorstellung von ChatGPT in der neuen Version wird weltweit von wahnsinnig vielen Fachleuten die neue Software auf Herz und Nieren getestet. Unter anderem mit einer Aufforderung, wo man denken würde, naja, das ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe das damals in weiser Voraussicht schon gemacht und zwar mit Hessen. Ich habe das einfach gemacht.
Zufall.
Ja, das ist ein Riesenzufall. Und ich habe einfach ChatGPT gebeten, zeichne doch mal eine Umrisskarte von Hessen und zeichne die größten Städte gut lesbar ein.
Mhm.
Das habe ich gemacht. Ja. Ich habe das Ergebnis
dabei
mitgebracht.
Sehr gut.
Es ist ganz interessant, weil das Ergebnis, es ist wirklich ungefaked und ungelogen.
Zeig. Für alle, die das gerade
Umrisskarte von Hessen mit den größten Städten.
Ja.
Ich kann das mal beschreiben. Der Umriss ist ein Rechteck. Und da drin sind rote Punkte, die zum Teil, also gut lesbar würde ich sagen, ist anders. Immerhin steht da Marburg, Gießen, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel, Frankfurt am Main und irgendwie stehen Offenbach und Hanau auch noch mit dabei. Ein roter Punkt hat vielleicht keinen Städtenamen. Das ist nicht das, wie wir uns vorstellen, dass die machtvollste KI der Welt so reagiert.
Ja.
Allerdings hat ChatGPT schon so ein bisschen gemerkt, das ist eine falsche Richtung und hat mich dann damals gefragt, soll ich vielleicht eine präzisere Karte zeichnen? Ja, ja. Weil es ist wirklich ein Rechteck. Da habe ich mir gedacht, ja okay, dann zeichne mal eine präzisere Karte. Das Ergebnis, was ChatGPT dann geliefert hat, ist, und das ist ungelogen, das ist nicht gefaked, nicht mehr ein Rechteck, sondern ein sehr merkwürdiger Kuller,
irgendwas, was mehr
immer
als ein
noch
Oktagon
rote Punkte
ist.
Hat.
Ja.
Das ist nicht wirklich ein gigantischer Fortschritt.
Und ein Fluss fließt
aber
da auch nicht durch.
Da fließt auch kein Fluss durch, aber das hatte ich auch nicht dazu gepromptet, ja, okay. Ne, sondern nur die größten Städte.
Ja.
Jetzt muss man dazu sagen, wir wissen alle, am ersten Tag einer Software, das ist nicht der Moment, wo man sagt, die möchte ich jetzt auf Herz und Nieren prüfen. Ich habe das aber jetzt genau hier für diesen Podcast nochmal gemacht mit der aktuellen Version.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, das ist 5.4 bzw. 5.5, je nachdem, was man so benutzt. Das ist irgendwie 3, 4, 5 Versionsnummern weiter bei ChatGPT, genau jetzt. Und da habe ich also gebeten, zeichne Umrisskarte von Hessen und zeichne die größten Städte ein. Und das, was wir hier sehen, ist ungelogen und tatsächlich von ChatGPT das direkte Ergebnis. Ich beschreibe das mal für die, die vielleicht nur zuhören, auch wenn die Empfehlung natürlich ist, sich das als Videopodcast auch nochmal auf den entsprechenden Plattformen anzusehen. Es handelt sich um den Umriss von Gesamtdeutschland. In der Mitte von Gesamtdeutschland ist eine Stadt ohne Punkt, die nennt sich Mararuk. Kann man so grob vielleicht als Marburg identifizieren. Aber da steht Mararuk. Da, wo eigentlich Bayern und München ist, steht Frankfurt am Main. Schräg da drüber interessanterweise Wiesbaden. Und ganz oben ist direkt da, wo eigentlich Hamburg sein sollte, Kassel. Da, wo Berlin sein könnte, ist die Stadt, kennen vielleicht viele nicht, Ofokan am Main.
Ja.
Ich wünschte, ich würde mir das ausdenken, aber es ist wirklich und wahrhaftig ein echtes Ergebnis von einer KI, die ich gebeten habe, eine Hessenkarte zu zeichnen.
Ja, die berühmte Stadt Ofokan, also jeder, der es jetzt nur hört, also du hast es jetzt wirklich auf deinem Handy hier uns gerade gezeigt und ihr müsst einfach reinschauen in den Podcast, weil das ist wirklich unglaublich. Ich musste jetzt wirklich gerade kurz darüber lachen, aber denk mir gleichzeitig auf der anderen Seite, also wenn das so überhaupt gar nicht funktioniert, dann müssen wir uns doch gar keine Sorgen machen.
Das ist genau der Punkt, wo man anfangen muss zu differenzieren. Denn auf der einen Seite ist KI unfassbar machtvoll und auf der anderen Seite hat es noch Grenzen, die, wenn man weiß wie, sehr schnell zu sehen sind. Das, was hier hinter diesem Fehler steht, ist nicht nur eine Chance für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, sondern auch eine Chance, um zum Beispiel ganz neu über Investieren nachzudenken. Denn, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Karten, das ist ein Meme geworden inzwischen und das ist auch immer noch so. Das kann man selber prüfen. In vielen KIs, auch bei Gemini übrigens, also bei dem Google-Angebot, bei Perplexity, ein Geheimtipp für Leute, perplexity.ai, die in ganz vielen Bereichen wirklich eine sehr, sehr gute Recherchesoftware haben und dann bittet man sie, eine Karte zu zeichnen und das endet wirklich in einer Komplettkatastrophe. Der Punkt ist, es hängt immer sehr stark davon ab, welches Modell mit welchen Daten lernt. Und da ist der Ansatz für große Sprachmodelle, dass sie eben sehr viel stärker mit Sprache, das sagt ja schon der Name, lernen. Und dass sie weniger mit dem Einsatz von, sagen wir mal, dem richtigen Ort lernen, weil sie sowas wie grafische Verhältnisse einfach nicht in ihren Daten mit berücksichtigen. Oder eben nur sehr sphärisch, so als Anmutung. Die Übersetzung davon lautet, wir müssen uns genau anschauen, mit welchen Daten können wir welche KI wie lernen lassen, damit halt nicht so ein Quark passiert, wie jetzt bei der Landkarte von Hessen, sondern dass wir so geniale Ergebnisse bekommen, wie sie in anderen Bereichen schon möglich ist. Denn genau die KI, die hier so komplett verbockt hat, hat wenige Tage, nachdem ich das erste Mal gemacht habe, auch die Goldmedaille in der Mathematik-Olympiade gewonnen.
Mhm.
Und das ist deswegen spannend, weil die Aufgaben dort absichtlich so geschrieben sind, dass sie eine KI möglichst nicht so leicht lösen kann. Das bedeutet, wir haben sehr viele Bereiche, in denen KI dramatische Fortschritte macht und andere, wo man genau wissen muss, dass sie hier lieber nicht einzusetzen ist.
Das heißt, aus solchen Fehlern zu lernen, könnte neue Arbeitsfelder eröffnen.
Ich glaube sogar, dass das ein wichtiges Anzeichen dafür ist, wie nach Meinung sehr vieler Fachleute im Moment gerade im Investmentbereich der sinnvollste Ansatz der Anwendung von KI ist. Als hybrides Modell, dass man nicht sagt, jedenfalls nicht für Leute, die das nicht hauptberuflich machen, das kann eine KI, die kriegt das schon irgendwie hin, sondern dass man anfängt zu überlegen, wie kann ein Mensch KI so sinnvoll einsetzen, dass am Ende das klügste Ergebnis rauskommt. Es gibt Teilbereiche, wo die KI das zumindest bis zu einem bestimmten Punkt schon alleine kann. Das ist aber auch ein alter Hut, möchte ich mal sagen. Ja, also irgendwo zwischen Robo-Advisory und bestimmten Handelsbots, das ist alles andere als neu. Aber die Art und Weise, wie wir im Investmentbereich, im finanzwirtschaftlichen Bereich insgesamt mit künstlicher Intelligenz umgehen, da würde ich sagen, ist auf absehbare Zeit sehr sinnvoll, wenn das zumindest ein Prozentsatz Mensch mit KI versucht abzubilden. Und wenn wir nicht anfangen, alle miteinander zu glauben, das kriegt die KI komplett alleine hin. Man muss schon wissen, was man wie tut, damit es am Ende Sinn ergibt.
Und wie diese Perspektiven auch auf dem Kapitalmarkt, auf dem Aktienmarkt, wie du auch sagst, wie wir die nutzen können, dafür haben wir eine ganz tolle Expertin heute da, nämlich Sandra Ebner. Und die, würde ich sagen, holen wir jetzt einfach mal mit dazu in unsere Runde.
Auf jeden Fall.
Sandra Ebner, wir freuen uns, dass du jetzt hier bei uns bist, Expertin von Union Investment und Volkswirtin. Also jetzt geht es hier wirklich um den Kapitalmarkt. Und Sascha, du hast ja gerade schon sozusagen darauf hin moderiert, wenn man so möchte sogar. Sandra, wie nutzt du denn KI persönlich?
Na, als Volkswirtin muss ich mich ja häufig sehr schnell in neue Themen einarbeiten. Und da hilft es mir ungemein. Es hilft mir vor allem eben, neue Themen schnell zu erfassen. Ich kann Paper schneller zusammenfassen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Es hilft mir auch immer wieder dabei, neue Themen zu finden beim Brainstorming. Wir schreiben in der Regel auch viel als Volkswirte. Da ist es bedingt hilfreich. Die Texte, die rauskommen, die sind in der Regel eher ein bisschen langweilig. Aber an sich ist es auf jeden Fall ein hilfreiches Tool, das wir im Fondsmanagement, eben nicht nur im Research, das, was ich mache, sondern auch im Management und in der Analyse von Unternehmen, deutlich stärker nutzen. Aber wir kennen natürlich auch weiterhin die Grenzen und die sind auch weiterhin vorhanden.
Okay, also die Grenzen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber erstmal nochmal zu dir oder als Expertin, als ihr als Profis, wie hilft euch KI auch Investmententscheidungen richtig zu treffen oder besser zu treffen?
Es hilft uns eben, wie gesagt, vor allem dadurch, dass wir Informationen schneller erfassen können. Wir können mittlerweile auch einfacher programmieren. Das ist ja das, was beispielsweise Anthropic sehr gut kann mit Claude Code. Also, dass ich auch Daten schneller verarbeiten kann. Und gerade wenn Unternehmensberichte beispielsweise veröffentlicht werden, was quartalsweise in der Regel der Fall ist, kann ich diese Datenmengen bzw. diese Berichte auch schneller und strukturierter zusammenfassen bzw. zu überblicken. Wo wir es bedingt oder noch nicht so stark nutzen, ist tatsächlich in diesen Investmententscheidungen. Also wir werden mit Sicherheit nicht künstliche Intelligenz vorerst nutzen, um tatsächlich Entscheidungen zu treffen, aber im Investitionsprozess, im Prozess Informationen zu finden, da hilft es uns in allen Bereichen.
Und warum nutze ich es dafür nicht? Liegt es an den sogenannten Halluzinationen, von denen wir schon gesprochen haben? Oder vertraut ihr da nicht drauf oder woran liegt es?
Ihr habt schon viel drüber gesprochen und ich beschreibe das, was wir momentan sehen, gern immer mit eine Decke des Genies und der Boden eines Idioten. Das ist das, wo in diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns momentan. Wir sind am Kapitalmarkt. Wenn man sich die Aktienmarktentwicklung anschaut, dann ist sie natürlich beeindruckend. Überall, wo KI draufsteht, ist die Kursentwicklung auch entsprechend beeindruckend. Und das, was der Kapitalmarkt spielt, das ist eben diese Decke des Genies. Da haben wir immer diese neuen Bestleistungen, dass das Anwaltsexamen bestanden werden kann von ChatGPT oder anderen Modellen. Das, was du vorhin gerade angesprochen hast, auch die Mathematik-Olympiade, das ist beeindruckend. Das ist das, was das Potenzial dieser Technologie aufzeigt. Das ist das, was die Fantasie des Kapitalmarkts auch wirklich anregt. Andererseits leben wir in der realen Welt. Und in der realen Welt, vor allem wenn man im Unternehmensbereich schaut, noch viel stärker als im privaten Bereich, da ist dieser Boden des Idioten sehr viel wichtiger. Und ChatGPT bzw. andere Sprachmodelle, die sind in vielen Bereichen eben tatsächlich noch der Idiot. Die machen Fehler, die heute auch noch schwerer teilweise sichtbar sind als vor 3 Jahren. Als am Anfang konnte ChatGPT nicht rechnen. 1 und 1 war damals 3. Das ist offensichtlich, das sieht jeder. Dadurch, dass diese Modelle mittlerweile viel konfidenter werden, ist es schwerer, diese Fehler zu erkennen. Und in der realen Welt, da ist eben dieser Boden relevant. Denn als Unternehmen, vor allem wir im Finanzbereich oder auch in der Pharmabranche, wir können uns diese schlechteste Leistung nicht leisten. Wir sind hochreguliert. Wenn wir Fehler machen, dann kann das extrem teuer sein. Und das ist eben das, was diesen Unterschied ausmacht zwischen dem Kapitalmarkt, der die Zukunft, das Potenzial preist, und der realen Welt, wo selbst da 95% oder 99% perfekte Leistung nicht ausreicht. Denn gerade wenn man sich die Gesundheitsbranche ansieht, dann kann dieses 1% über Leben und Tod entscheiden. Und das ist das, was eben diesen Unterschied zwischen einerseits Kapitalmarkt und der realen Welt, dieser Verbreitung dieser neuen Technologie, auch erklärt. In der realen Welt geht es sehr, sehr viel langsamer. Heißt nicht, dass wir als Volkswirte vor allem auch ein enormes Potenzial in dieser Technologie sehen. Aber der Unterschied zwischen Volkswirten und Kapitalmarkt ist in der Regel der, dass der Kapitalmarkt viel euphorischer, viel schneller unterwegs ist als die reale Welt. Da gibt es Friktionen. Da ist es eben nicht so, nur weil es möglich ist, dass ich deshalb diese Technologie sofort einsetze. Und
nicht alle Fehler lassen sich so leicht erkennen wie Ofokan am Main irgendwo in Brandenburg. Das bedeutet, gerade wenn ich mit sehr komplexen Berechnungen zu tun habe, und bei Berechnungen ist KI wahnsinnig gut, bin ich aber stark darauf angewiesen, dass sie am Ende auf jeden Fall stimmen. Wir haben in der jüngeren Geschichte eine Vielzahl von Belegen dafür, dass so schon ganz klassisch, also nicht mit KI zustande gekommene Formeln, dann sich plötzlich als nicht ganz richtig erwiesen haben. Und da gab es eine Kaskade von Schwierigkeiten, die daraus resultiert haben. Und wenn wir dann überlegen, dass hier eine Vielzahl von Instrumenten irgendwann eingesetzt wird und in jedem kann ein Fehler sein und der kann sich dann irgendwann aufsummieren. Da wäre mein Votum dafür nicht, dass der Mensch überall besser ist, um Gottes Willen, aber dass wir sowohl, was den sinnvollen Einsatz dieser Technologie angeht, eine Sachkunde haben müssen, wie auch, und das ist in vielen Bereichen eben auch sehr entscheidend, am Ende eine menschliche Verantwortung. Denn Fehler passieren auch Menschen, nur ist dann sehr viel leichter herauszufinden, wo die Verantwortung lag. Das ist im Bereich KI ehrlicherweise weder juristisch noch gesetzlich noch in manchen Bereichen ökonomisch wirklich ganz leicht feststellbar.
Ja, Eigenverantwortung auf jeden Fall ein ganz großes Thema, also gerade auch beim Einsatz von Geld, beim Investieren. Und wenn wir am Kapitalmarkt sind, du hast gerade, Sandra, auch schon von der Euphorie gesprochen, gerade die Tech-Branche ja auch mitgebracht hat. Bin selber investiert, auch in ETFs, in Fonds, und ich habe mich auch gefreut eine Weile über meinen Depotanstieg. Und irgendwann ging es dann plötzlich vor nicht allzu langer Zeit auch mal richtig nach unten. Also ist das so eine Art auch Blase, in der wir uns da möglicherweise befinden, oder ist das Quatsch?
Ich glaube nicht, dass wir aktuell in einer Blase sind. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann in so eine blasenhafte Entwicklung kommen. Aber auch da möchte ich ein bisschen die Angst nehmen, denn wir sprechen hier wirklich von einer Technologie, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert, komplett zu verändern. Das sind große Veränderungen, die sehen wir vielleicht alle 50 Jahre mal. Das letzte Mal, als wir es gesehen haben, war es die Glühbirne, die letztendlich dazu geführt hat, dass das Auto produziert wurde und über 50, 60 Jahre dazu geführt hat, dass wir viel, viel höheres Wachstum gesehen haben, weil wir Fabriken neu strukturiert haben, weil plötzlich effiziente Produktion möglich war. Das letzte Mal, als wir Blase gesehen haben, war das die Digitalisierung, war das das Internet. Bei solchen Entwicklungen, bei solchen neuen Technologien kommt es häufiger vor, dass ich auch Übertreibungen an den Kapitalmärkten sehe. Das haben wir gesehen, als die Eisenbahnen sich entwickelt haben im vorletzten Jahrhundert, aber eben auch in den 90ern. Aber was wichtig ist, und ich glaube, das kann man auch sehr schön mit diesem Beispiel in den 90ern nochmal darstellen, wenn wir uns heute diese Top-Unternehmen anschauen, die diese KI-Technologie auch vorantreiben, dann sind es sehr viele Unternehmen, die genau in dieser Phase in den 90er Jahren entstanden sind. Auch Nvidia, wo die leistungsfähigsten Chips produziert werden, die haben ihre Basis dort geschaffen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, immer im Auge zu behalten. Ja, es kann in den Kapitalmärkten zu Überreaktionen, zu viel Euphorie kommen, dadurch, dass wir aktuell auch noch nicht wissen, wo ich diese Technologie am effizientesten, am besten einsetzen kann, ist natürlich auch viel Unsicherheit da. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, das Potenzial dieser Technologie im Hinterkopf zu behalten. Und das, glaube ich, ist das Ausschlaggebende, wo wir längerfristig dann auch tatsächlich hinkommen können.
Ich würde auch gerne da nochmal Sandras Perspektive stützen, weil wir ja selber, wenn wir nicht uns in der Tiefe auskennen mit dem Kapitalmarkt, immer wieder beobachten können, da kommt Anfang 2025 irgendeine chinesische KI mit dem Namen DeepSeek und dann stürzen die Aktienkurse von den großen KI-Unternehmen um 10%, 15%, 20% ein.
Ja.
Wir haben ein Beben. Wir haben seitdem irgendwie ein halbes Dutzend Beben gehabt, manche größer, manche kleiner. Überhaupt ist dieses Thema, dass eine ganze Branche rund um künstliche Intelligenz und mit ihr noch andere Branchen dazu durch einzelne Informationen so erschüttert werden können, das ist ein klarer Hinweis darauf, dass sich gerade wirklich sehr viel verändert und eben noch weniger klar ist, als man am Anfang vielleicht gedacht hat. Und das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese großen Chancen, was KI angeht, die völlig unbestritten, sogar die größten SkeptikerInnen wahrnehmen, dass da Chancen drin sind, dass die eben sinnvoll ausbalanciert werden müssen. Nicht dadurch, dass man die Chancen kaputt redet, sondern dass man sie versucht, gezielt zu nutzen, ohne die negativen Entwicklungen komplett auszublenden. Und das geht aus meiner Sicht schon noch leichter, indem man eher Ruhe bewahrt, wäre jetzt mein Thema. Das ist eine Ambivalenz.
Ja,
wir müssen auf der einen Seite begeisterungsfähig sein, um da mitzumachen. Und wir haben auch gar keine Alternative, als mitzumachen. Und gleichzeitig müssen wir eine gewisse Ruhe bewahren und uns jetzt nicht in jede Situation kopfüber reinstürzen, als gäbe es keinen Morgen.
Ruhe bewahren und, wie man so schön sagt, nachkaufen, wenn es richtig schlecht läuft. Im Zweifel aber ernsthaft, Sandra, was würdest du denn den AnlegerInnen raten? Also genau mit dem, was auch Sascha gerade gesagt hat.
Auch wir sind ja in dem Sinne die Profi-Anleger, wir wissen momentan einfach noch nicht, wo ich diese Technologie tatsächlich auch gewinnbringend einsetzen kann. Wir probieren momentan tatsächlich alle noch herum. Was aktuell das Zielführendste ist, ist immer noch diese Thematik, man soll die Schaufeln kaufen. Was momentan geschaffen wird, größtenteils, ist Infrastruktur. Da geht es darum, eben die Datencenter zu bauen. Da geht es darum, Elektrik oder das Stromnetz auszubauen, dass ich dann auch die Energie zur Verfügung habe. Das ist relativ eindeutig. Die besten Chips, auch da haben wir Unternehmen, die dort eben sehr, sehr stark sind. Und dann geht es eben darum, auch wirklich einen Blick dafür zu entwickeln, wer kann diese Technologie letztendlich auch monetisieren? Sind es die Hersteller oder diejenigen, die diese Modelle zur Verfügung stellen? Oder sind es, und das glaube ich letztendlich wird wahrscheinlich zielführender sein, sind es diejenigen, die diese Technologie dann tatsächlich auch anwenden können? Und da sind wir schlichtweg, das muss man auch so offen sagen, momentan noch nicht so weit, dass wir wirklich schon in der Breite sehen, wie ich es anwenden kann. Wo wir, glaube ich, sehr weit sind und was diese Modelle bisher sehr, sehr gut können, das ist das Thema Programmieren. Da ist es wirklich Erleichterung und in dem Bereich, da spricht man viel drüber, was dadurch alles ersetzt wird, welche Jobs dadurch verloren gehen. Wir sehen es tatsächlich, wie Sascha ja schon angesprochen hat, bei Job-Einsteigern, dass es da deutlich schwerer ist, Jobs zu finden. Es sind noch nicht weniger, es werden nicht weniger, aber es werden weniger neue eingestellt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass erfahrene Programmierer noch viel stärker gefragt sind. Und das ist etwas, was wir in der Volkswirtschaft sehr, sehr oft sehen. Diese erste Thematik ist Kostensenken. Ja, das gibt's in vielen Bereichen. Aber wozu führt Kostensenken in der Regel? In der Regel führt Kostensenken dazu, dass etwas günstiger wird. Und wenn ich den Menschen nicht komplett ersetze, sondern ihn effizienter mache, ihm ein neues Mittel zur Verfügung stelle, dann wird diese Leistung günstiger. Und das führt in der Regel dazu, dass ich sehr, sehr viel mehr von dieser Leistung nutze. Und da werden häufig dann eben auch Dinge möglich, die davor gar nicht möglich waren. Ich kann mich erinnern, zum ersten Mal, als ich mich mit KI vor über 10 Jahren intensiver beschäftigt habe, da war immer das klassische Beispiel der Radiologe. Radiologen soll es eigentlich heute schon gar nicht mehr geben, weil wenn KI etwas kann, dann ist es Bilderkennung. Also das ist prädestiniert, das ist genau der Bereich, wo ich KI sehr zielorientiert einsetzen kann. Fakt ist, wenn man sich anschaut, was passiert ist, dann gibt es heute mehr Radiologen als vor 10 Jahren und es gibt sogar einen Engpass an Radiologen. Denn letztendlich hat technologischer Fortschritt dazu geführt, dass diese Leistung Radiologie so viel günstiger geworden ist, dass ich sehr viel mehr davon einsetze. Und das ist eigentlich das, wo es für mich als Volkswirtin auch so unglaublich spannend wird. Ich mache mir relativ wenig Sorgen über massive Arbeitsplatzverluste. Denn wenn diese Technologie das Potenzial hat, das ich persönlich auch erwarte, dann hat sie eben auch dieses Potenzial, sehr viel Neues auf neuartige Art und Weise zu schaffen. Und dann entsteht neue Nachfrage. Kosten senken, das sind meiner Meinung nach die low-hanging fruits. Wenn das alles ist, was diese Technologie kann, dann ist es nicht viel. Denn Kosten senken bringt mir nicht mehr Wachstum. Da entstehen nicht höhere Löhne, da entsteht auch nicht mehr Lohnsumme, sondern da senke ich nur Kosten. Ich habe vielleicht höhere Unternehmensgewinne, das ist nett, aber das bringt uns allen nicht viel. Spannend wird's, wenn mehr Nachfrage entsteht. Und diese Nachfrage, die schafft dann eben auch zusätzliche Nachfrage in anderen Bereichen. Und das ist das, was letztendlich Produktivitätswachstum und Wachstum bringt.
Ich hoffe, das ist nicht unangenehm, wenn ich mich hier gezwungen fühle, Sandra schon wieder recht zu geben. Aber es ist auch vielen Dank. Es ist auch wirtschaftshistorisch relativ gut nachweisbar. Wir haben uns aus der KI-Szene raus intensiver damit beschäftigt. Welche Parallelen gibt es denn auch übrigens gerade volkswirtschaftlich zu unterschiedlichen, sag ich mal, Entwicklungen und Veränderungen in der Historie, was neue Technologien angeht? Und da gibt es das sogenannte Jevons-Paradoxon. Ja, das ist von Anfang des 19. Jahrhunderts. Da war gerade die Dampfmaschine ein bisschen präsenter geworden und zu einem wirtschaftlich entscheidenden Faktor geworden. Die Industrialisierung fing an und plötzlich erfand jemand eine Dampfmaschine, die praktisch einen Bruchteil der Kohle brauchte, um betriebsfähig zu werden. Ja, die Ur-Dampfmaschine, die war nicht besonders effizient und plötzlich kommt eine wahnsinnig effiziente Dampfmaschine auf den Markt. Die erste Reaktion der Kapitalmärkte war, um Gottes Willen, niemand will mehr Kohle kaufen. Das Ding stürzt ab. Kohle wird, weil sie halt wirklich nur noch ein Drittel Kohle, sagen wir mal, brauchte, Kohle wird überflüssig und billig und wir brauchen nicht mehr so viel. Was faktisch passiert ist, war exakt das Gegenteil. Dadurch, dass wir immer mehr Dampfmaschinen hatten, die mit weniger Kohle trotzdem funktioniert haben, hat man immer mehr Bereiche gefunden, in denen man Dampfmaschinen wirtschaftlich sinnvoll einsetzen konnte. Und deswegen hat sich die Nachfrage nach Kohle vervielfacht, weil ich eine Vielzahl von Dampfmaschinen überhaupt erst dort einsetzen konnte, wo sie sich vorher nicht gelohnt haben. Will sagen, in dem Moment, wo ich etwas kostengünstiger, effizienter mit technologischer Hilfe unternehmen kann, kann es den genau gegenteiligen Effekt geben, dass ich viel mehr von der ursprünglichen, in dem Fall Kohle, wir können auch sagen Compute, hier für KI oder Arbeitskraft, das kann man in verschiedene Richtungen ziehen, dass ich viel mehr von den unterschiedlichen Arbeitskräften brauche, weil ich die KI in viel mehr Bereichen einsetzen kann.
Und vor allem auch dann, wenn der Mensch Teil dieses ganzen Systems bleibt. Also wenn man im Silicon Valley den Bossen dort zuhört, dann hat man den Eindruck, es geht eigentlich nur darum, den Menschen zu ersetzen, weil der Mensch stört eh, der macht eh nur Fehler, kostet was. Also lieber so nur noch die Maschinen. Das ist so diese Vision. Ich glaube, wir beide sind uns da wahrscheinlich einig, da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Da spricht man über künstliche allgemeine Intelligenz. Das ist so ein Traum in einzelnen Bereichen. Ja, möglich, Coding, aber in der Breite, da sind wir weit davon entfernt. Und solange der Mensch Teil dieser von verschiedenen Leistungen bleibt oder zusammenarbeitet mit künstlicher Intelligenz, ist eben dieses Potenzial, dass mehr davon rauskommt, sehr viel höher, als dass der Mensch voll automatisiert wird. Und darum bin ich recht optimistisch für den Menschen auch in dieser Welt.
Ich finde gut, dass ihr jetzt nochmal, weil wir haben ja viel über auch Sorgen gesprochen und ich kann auch nachvollziehen, warum viele Menschen genau diese Sorgen haben und um ihren Arbeitsplatz, um ihre Existenz, um ihr Geld, aber auch um ihre Investments. Es ist gut, nochmal diese Perspektive von euch zu hören, dass alles am Ende sich weiterentwickeln muss. Also so wie sich KI weiterentwickelt und du sagst es ja eingangs, hast es gesagt, wir schlendern zwar immer noch, aber wir entwickeln uns weiter. So entwickelt sich der Mensch, so entwickelt sich der Arbeitsmarkt ja letztendlich auch weiter. Ich würde gerne mit euch jetzt quasi abschließend noch ein kleines Spiel spielen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Seid ihr bereit, Sandra, Sascha?
Völlig.
Okay, los geht's. Bargeld oder Bitcoin, Sascha?
Beides. Oder muss ich mich jetzt entscheiden?
Ja, entweder oder.
Bei der Auswahl Bargeld.
Sandra? Aktie, kann ich das auch sagen?
Nee.
Dann glaube ich,
lass ich gerade
bin ich altmodisch, dann bleibe ich bei Bargeld.
Sparschwein oder Fonds?
Fonds.
Erben oder erarbeiten?
Kann man sich ja selten aussuchen, aber ich bin natürlich total großer Fan vom Erben. Ist bei mir leider nicht passiert.
Ja, kenne ich.
Deswegen war ich gezwungen, den zweiten Weg zu nehmen.
Ja, das wäre eine große Gemeinsamkeit. Auch ich hätte gerne so ein riesenfettes Erbe. Sandra, wie ist es bei dir?
Ich bin Arbeiterkind. Ich bin auch sehr stark fürs Erarbeiten. Fühlt sich besser an.
Wandkalender oder Cloud?
Was war nochmal ein Wandkalender?
Ja, das ist lange her. Das war, als du noch ein Millennial warst.
Nein, also alles, was sich für mich in meinem täglichen Bedarf digitalisieren lässt, habe ich vernetzt digitalisiert. Also bei mir spielt Papier bis auf besagtes Bargeld praktisch keine Rolle mehr. Und das Bargeld vor allem, weil natürlich ich in Berlin wohne und da ist leider bei ganz vielen Läden dann ärgerlicherweise immer der EC-Lesegerät kaputt oder so.
Sandra, bei dir?
Ich bin tatsächlich wieder zurück umgestiegen auf Agenda. Nicht unbedingt Wandkalender, aber was Haptisches ist schon ganz nett.
Mit so einem Stift.
Genau.
YouTube-Tutorial oder Masterarbeit?
Gibt es da einen Unterschied? Also ich glaube, dass sich Bildung so dramatisch verändert, dass darauf für mich die Antwort wäre Adaptive Learning mit einem KI-Lernbot.
Effizient. Bei dir?
Ich glaube auch, dass uns KI unglaublich viel helfen kann im Bildungsbereich, weil es Bildung demokratisiert. Die Möglichkeiten, die ich in vielen Bereichen habe, mit KI schaffen tatsächlich meiner Meinung nach mehr Gleichheit.
Guter Punkt. Nicht jeder kann sich Nachhilfe leisten. Feierabendbierchen oder Networking-Dinner?
Bin jetzt nicht der größte Biertrinker unter der Sonne.
Deswegen, warte mal, Hildegard Knies Gedächtnis, wie heißt es nochmal?
Deswegen würde ich ja eher so ein Networking-Dinner.
Wirklich?
Auf jeden Fall.
Das hätte ich bei dir irgendwie nicht gedacht. Feierabendbierchen oder Network-Dinner, Sandra?
Ich bin introvertiert, Sofa ist das Schönste.
Verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau?
Ich mag die Bahn sehr gerne. Ich mag auch Autofahren, aber ich mag die Bahn sehr gerne. Auch wenn sie, ich muss man leider so sagen, ja sehr viel Mühe gibt, dass meine Zuneigung in engen Grenzen gehalten wird. Aber ich bin nach wie vor unerschütterlicher Bahnfan.
Hast du einen Bahncard 100?
Nee, nicht 100, weil das im Reisekostenabrechnungsmodus eine komplette Katastrophe darstellt. Aber ich habe eine Bahncard, 50.
Auch Bahn, auch wenn sie es einem schwer macht.
Ja, und letzte Frage, sparen oder raushauen?
Ich glaube, raushauen ist jetzt auch gerade, was volkswirtschaftliche Perspektive angeht, im Moment das Motto der Stunde, bis auf diesen einen Punkt, wo man sich sehr gezielt überlegen muss, wie kann ich Geld so zurücklegen, dass es sinnvoll für mich arbeitet. Ich glaube, sowohl Binnennachfrage stützen, wie auch für die Zukunft vorhersagen. Ich will an dieser Stelle jetzt dieses Entweder und Oder komplett beerdigen und sagen beides.
Beides?
Da bin ich voll dabei.
Da bin ich auch dabei. Ich bin auch absolut für beides. Ich danke euch sehr und vielleicht noch ein letzter Satz von dir, Sascha. Wenn man sich einen Punkt mitnehmen sollte von unserem Gespräch hier heute, ich meine, da sind viele kluge Gedanken hier im Raum gewesen, aber so dein wichtiges Takeaway sozusagen von diesem Gespräch für die Menschen, die zuhören, was würdest du sagen?
Ich würde das als Basis nehmen, was wir über Bildung gesagt haben, dass wir uns alle selbst fortbilden müssen mit und über künstliche Intelligenz. Und ich glaube, und das ist eine Art Schlussappell an alle, die zuhören, dass wir dafür sorgen sollten, unsere eigenen Neugierden mithilfe von KI auszukundschaften. Weil das ein so großartiges Instrument sein kann, aber dieses Potenzial, das spürt man nur, wenn man künstliche Intelligenz in einem Bereich anwendet, der einen wirklich interessiert. Das heißt, das größte Hobby, das tollste Interessenfeld, das komplett ausleuchten, nicht nur mit einer KI, sondern mit 2, 3, 4 verschiedenen, um auch diese verschiedenen Herangehensweisen zu erfahren und zu spüren, was dahinter steht und auch zu spüren, wenn man sich ein bisschen auskennt, wo es halt kompletter Quatsch ist. Das halte ich im Moment für einen sehr, sehr zielführenden Rat.
Vielen Dank. Vielen Dank, Sandra Ebner. Vielen Dank, Sascha Lobo. Danke, dass ihr hier wart für das tolle Gespräch. Ich habe richtig viel gelernt hier heute mit euch und auch vor allen Dingen dank dir. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald hier bei Investiert.
Die rechtlichen Hinweise folgen nun für alle Interessierten. Das heißt, gerne dranbleiben oder in die nächste Folge von Investiert reinschauen. Allgemeine Hinweise. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche, produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen, zu Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investments Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/esg-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/startseite/beschwerde. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die Sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als Ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieser Podcast wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle enthaltenen Informationen stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Podcasts und seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen, 12. Mai 2026, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60 31 1, Frankfurt am Main. Telefon 049 69 58 998 6060. www.union-investment.de